Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Astrid Kerber und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Wir fahren fort mit dem ersten Kapitel des neutestamentlichen Kolosserbriefes. Den Briefanfang hat der Apostel Paulus dazu genutzt, sich und seinen Mitarbeiter Timotheus als Absender und die Christen in Kolosse als Empfänger zu nennen. In knappen Worten weist Paulus darauf hin, dass ihm sein Apostelamt allein von Gott gegeben wurde. Und die Christen in Kolosse bezeichnet er als Heilige, als die gläubigen Brüder in Christus. Auch hier gilt wiederum, die sogenannten Heiligen sind es nicht aus eigener Anstrengung, nicht als Gemeindemitglieder und auch nicht, weil sie zu Heiligen ernannt wurden, sondern Heilige, das sind zu Gott Gehörige. Es sind Menschen, die an Christus glauben und ihm vertrauen, die also in Christus sind. Und somit, liebe Hörer, sind auch wir angesprochen. Nachdem der Apostel Paulus ganz am Anfang des Kolosserbriefes sich selbst und seinen Mitarbeiter Timotheus als Absender des Briefs und die Christen in Kolosse als Empfänger genannt hat, schreibt er in Vers 3: Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit, wenn wir für euch beten. Diese Worte sagen manches aus, was nur allzu leicht übersehen oder als selbstverständlich empfunden werden könnte. Nämlich, dass Paulus in direkter Verbindung zu Gott, seinem Vater, steht, ihm dankt und ihm seine Bitten vorträgt. Auch wir können direkt zu Gott gehen und uns mit allem an ihn wenden. Wir brauchen keine vorherige Stufe irgendeiner Erleuchtung oder Erhöhung zu erklimmen. Das Geheimnis ist, jeder Mensch, der in Christus ist, hat Zugang zu Gott. Das ist eines der besonderen Vorrechte, die derjenige hat, der daran glaubt, was Christus für ihn getan hat. So wahr, wie es ist, so wundervoll ist es. Immer wenn wir für euch beten, so schreibt Paulus sinngemäß, ist er voll des Dankens. Das klingt nicht gerade so, als würde er sich besonders anstrengen, um eine endlose Gebetsliste abzuarbeiten. Paulus sieht im Evangelium die Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben, wie er es im Römerbrief ausdrückt. Darüber freut er sich riesig und ist zutiefst dankbar. Besonders jetzt in Bezug auf die Christen in Kolosse. Paulus hat sich nie des Evangeliums geschämt. Gott ließ ihn nie im Stich. Und inzwischen konnte Paulus sozusagen die Früchte reifen sehen. Voller Freude hatte er vom Glauben und der Liebe der Christen in Kolosse gehört, ohne sie je besucht zu haben. In den Versen 4 und 5 schreibt er: Da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereitet ist im Himmel. Von ihr, also von dieser Hoffnung, habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium. Paulus weist hier auf die Dreifaltigkeit der Gnade hin, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Der Glaube war schon am Anfang da für den geretteten Menschen. Der Glaube ist quasi das Fundament. Die Liebe schenkt Jesus auch aktuell und gegenwärtig. Und die Hoffnung, sie bereitet er für die zukünftige Zeit. Die Christen in Kolosse erleben die Kraft des Evangeliums. Der Glaube an Christus trägt sie, er ist die Kraft unter ihren Füßen. Die Liebe Christi ist die Kraft in ihnen und aus ihnen heraus. Und die Hoffnung ist die Kraft nach vorne für den nächsten Schritt und das ferne Ziel. Auffallend ist, dass Paulus gleich am Anfang seines Briefes verschiedene positive Dinge anspricht. Er dankt und betet für die Kolosser. Sie haben Glaube, Hoffnung und Liebe in einem Ausmaß, dass die Kunde davon zu ihm gelangt ist. Der tragende Glaube wiederum kommt nicht von ungefähr, sondern basiert auf geschehenen Tatsachen in der Vergangenheit. Die Kolosser haben das Wort der Wahrheit gehört, wie Paulus es ausdrückt. Der Begriff der Wahrheit hat im Neuen Testament nicht die Bedeutung von subjektiver Ehrlichkeit, sondern diese Wahrheit ist die Wirklichkeit, also etwas wirklich Geschehenes oder Vorhandenes. Das Wort der Wahrheit ist die gute Nachricht von der Gnade Gottes, wie Gott sie in historischen Tatsachen gezeigt hat. Gott konzentriert diese gute Nachricht auf das Kreuz, an dem Christus für uns starb, und ermöglicht uns, ihm zu glauben. Das ist die Kraft des Glaubens. Wenn das Evangelium gepredigt wird und es gibt darin nichts, was man glauben muss, dann ist es nach meiner Meinung nicht das wahre Evangelium. Denn das Evangelium ist nicht etwas, was wir tun, sondern was wir glauben müssen. Das Evangelium berichtet davon, was Gott für uns vor rund 2000 Jahren getan hat. So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi, heißt es im Römerbrief. Der Glaube betrifft also zum Beispiel bestimmte Fakten aus der Vergangenheit. Die Liebe allerdings kommt auch im gegenwärtigen Leben zur Entfaltung oder eben nicht. Bei den Kolossern jedenfalls spricht Paulus von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Wenn Menschen heutzutage zum Beispiel mit ihrer bibeltreuen Lehre protzen und im gleichen Atemzug über andere Christen herfallen, die vermeintlich nicht bibeltreu sind, dann haben sie keine Liebe zu allen Heiligen. Ich bin mir sicher, wenn Christen einen Standard aufstellen und ihn hochschrauben und dann andere verurteilen, ihrem Standard nicht gerecht zu werden, dann sind sie lieblos zu anderen Heiligen. In diesem Fall müssen sie unbedingt umkehren zu ihrem Fundament des Glaubens und sich fragen, was hat Gott für mich getan? Was glaube ich? Daraus wird dann erneut die Liebe Christi in ihrem Leben wachsen, wie es bei den Kolossern offensichtlich der Fall war. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt, sagte Jesus klipp und klar. Die Kolosser waren als Jünger Jesu an der Liebe erkennbar. Die Welt sieht darauf, ob Christen sich lieben oder nicht. Die Liebe untereinander bloß zu spielen und sie nicht zu haben und zu leben, ist meiner Meinung nach Heuchelei. Die Liebe sagt ja nicht, wir müssten in allem einer Meinung sein. Gerade wenn wir in einer Sache nicht einig sind, kann die Liebe wirksam werden. Dann beginnt erst so richtig die Arbeit. Wir sollen einander tragen, unterstützen, füreinander beten und uns lieben und achten, trotz Differenzen. An diesem Punkt lassen Sie uns immer wieder daran denken, liebe Hörer, dass jeder Christ ein aus Gnade geretteter Sünder ist. Keiner wird in diesem Leben vollkommen sein. Es geht um die Liebe im Geist Christi. Die Kolosser hatten sie. Der treue Diener Epaphras hatte dem Apostel Paulus berichtet von ihrer Liebe im Geist. Bei mir hat sich einmal ein Mann über einen christlichen Leiter beschwert und ihn scharf kritisiert. Ich meinerseits war auch nicht mit allem einverstanden, was dieser Leiter tat, aber ich wusste, dass der Geist Gottes durch ihn in mächtiger Weise wirkte. Deshalb fragte ich, betest du auch für unseren Leiter? Er verneinte, und ich ermutigte ihn, ich glaube, du solltest für ihn beten. Du bist zwar nicht mit allem einverstanden, was er tut, aber der Geist Gottes gebraucht auch ihn. Ja, ich bin überzeugt, füreinander zu beten ist eine wichtige geistliche Disziplin, die Liebe hervorbringt. Unseren Kolossern jedenfalls gelang dies offenbar gut. Sie wurzelten im Glauben, übten brüderliche Liebe und sie hatten Hoffnung. Heißt es doch in Vers 5, um der Hoffnung willen, die für euch bereit ist im Himmel. Im Himmel bereit gehaltene Hoffnung ist göttliche und gesegnete Hoffnung. Hier geht es nicht um die typisch menschliche Hoffnung, etwas in Zukunft vorzufinden, in diesem Falle im Himmel. Nein, es ist göttliche Hoffnung. Das heißt, all die Herrlichkeiten unserer Hoffnung in Christus sind im Himmel, um von dort herabzukommen und unser ganzes Dasein zu verwandeln. Die Aufbewahrung in der Himmelswelt soll uns gewiss machen, dass uns diese Hoffnung nicht verloren gehen oder geraubt werden kann. Im Matthäusevangelium ist die Rede von Schätzen im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Es ist gut möglich, dass Paulus den Kolossern diese Hoffnung vor allem deshalb zuspricht, weil sie von außen angegriffen werden mit falscher Lehre. Aber sie brauchen sich nicht verunsichern zu lassen, sondern sollen sich an Christus halten. Von dieser Hoffnung habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, sagt Paulus zu den Kolossern. Es ist ein schlichtes, wahres Wort, das die Hoffnung bringt. Nur wenn ihm geglaubt wird, gibt es Hoffnung. Der Inhalt der Botschaft ist Wahrheit, die auf Tatsachen und Geschehnissen beruht. Konkret, Jesus Christus wurde von Gottes Geist gezeugt und von der Jungfrau Maria geboren. Er wirkte Wundertaten. Er ist Gott, der als Mensch auf die Erde kam, der Menschensohn. Er starb am Kreuz, wurde begraben und stand nach 3 Tagen vom Tode auf. Er begegnete seinen Jüngern und fuhr dann auf in den Himmel. Am Pfingstfest sandte er den Heiligen Geist, wie er es verheißen hatte. Die Gemeinschaft der an Jesus Gläubigen wurde gegründet. Nun sitzt Jesus zur Rechten Gottes. Seine Position dort zeigt, dass seine Erlösung vollständig und umfassend ist. In den Versen 13 und 14 unseres Bibeltextes schreibt Paulus: Er, Gott der Vater, hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das heißt, Gott bietet denen, die zu ihm kommen, an, in die Ruhe zu kommen, in das Reich seines lieben Sohnes. Und er hat uns beauftragt, hinauszugehen und Zeugen zu sein, außerdem für die Heiligen zu beten und, wie ich denke, noch ein paar andere Dinge. Am Ende wird Jesus wiederkommen. Dies alles sind die wichtigsten inhaltlichen Fakten des Evangeliums, das, und nun lese ich Vers 6, das zu euch gekommen ist, wie es auch in aller Welt Frucht bringt und auch bei euch wächst von dem Tag an, da ihr's gehört und die Gnade Gottes erkannt habt in der Wahrheit. Also, das Evangelium, die gute Kunde von der Wahrheit, ist zu den Kolossern gekommen und trägt viel Frucht, wie auch in aller Welt. Meint das Paulus wirklich so, in aller Welt? Zu jener Zeit damals, als er wohl sogar in Rom im Gefängnis saß, war da das Evangelium in alle Welt hinausgegangen? Ja, so sagt er es. Und ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass er es, aus seiner Sicht der Welt, in der damaligen Situation auch so meinte. Als ich einmal in Kleinasien herumreiste, stand ich eines Tages in der Türkei, in der Stadt Sardes, und sah ein Stück der Römerstraße, die dort wieder ausgegraben worden war. Auf dieser Straße reiste Paulus von Galatien in Richtung Ephesus. 3 Jahre lang predigte und lehrte er in Ephesus Menschen, die aus allen Teilen des Römischen Reiches kamen, beziehungsweise in alle möglichen Teile zogen. Daraus folgte, dass das Evangelium den weiten Weg bis nach Rom machte, lange bevor Paulus dort ins Gefängnis kam. Und vergessen wir nicht, das Römische Reich erstreckte sich über ganz Südost-, Süd- und Südwesteuropa bis hoch hinauf über den Rhein. Es reichte kurzzeitig bis auf die Insel Großbritanniens, nach Irland und im Süden bis nach Nordafrika. Das Wort Welt, griechisch Kosmos, war die ganze Weltordnung, die Paulus damals umgab. Es war die Welt, von der er wusste und die er kannte. Zu seiner Zeit vor rund 2000 Jahren drang das Evangelium bis in die entferntesten Gebiete des Römischen Reiches. In jedem größeren Flecken wurde es bekannt. Die Mobilität war groß, zum Vorteil für die schnelle Verbreitung der guten Nachricht. Auch die Apostel und ihre Mitarbeiter waren in Bewegung. Gott führte sie hierhin und dorthin. Bekehrte Menschen zogen um. Es gab nichts, was sie bremste, so dass das Evangelium tatsächlich, wie Paulus in Vers 6 schreibt, in aller Welt Frucht brachte. Wo auch immer das Wort Gottes gepredigt wird, wird es Frucht hervorbringen. Paulus hat recht. Als vor Jahrzehnten die Sendereihe Durch die Bibel zunächst in englischer Sprache an den Start ging, waren ich und meine Mitarbeiter zunächst ziemlich verzagt. Ich hatte die Entscheidung getroffen, das Evangelium per Radio zu verkündigen. Doch tief im Herzen erwartete ich keinen Erfolg. Die größte Überraschung meines Lebens war für mich, als Gott sein Wort segnete und vermehrte. Ich konnte es nicht fassen. Insgeheim hatte ich das nicht erwartet. Das war für mich die Lektion meines Lebens. Er hat versprochen, sein Wort zu segnen, und wir können uns auf ihn verlassen. Ich kann bezeugen, dass das Evangelium auch auf diesem Wege fortwährend Frucht bringt, seit wir es im Rahmen der Sendereihe Durch die Bibel im Radio verkündigen. Heute erhalten wir täglich viele Briefe und Reaktionen. Bildlich gesprochen, wir sehen und schmecken die Frucht. Es ist einfach überwältigend. Ich fühle mich an eine Passage aus dem Jesaja-Buch Kapitel 55 erinnert. Dort heißt es: Denn gleich wie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt Samen zu säen und Brot zu essen, so soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt, und ihm wird gelingen, wozu ich es sende. Soweit Gottes Zusage aus dem Jesaja-Buch. Manchmal komme ich mit Menschen ins Gespräch, die zu mir sagen, ich glaube einfach nicht, dass die Bibel Gottes Wort ist. Aha, lautet dann meine Antwort. Ist das alles? Wollen Sie nicht mit mir diskutieren? Bekomme ich dann meistens zu hören. Nein, antworte ich. Und warum nicht? Weil ich nicht nur glaube, dass die Bibel Gottes Wort ist, sondern ich weiß es. Da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Gott sagt ja, dass sein Wort Frucht bringt, wenn es ausgeteilt wird. Und es geschieht. Deshalb haben wir darin wunderbare Gewissheit. Wir wissen es, und es ist daher nicht Gegenstand endloser Diskussionen. Genauso wenig wie zum Beispiel die Liebe zu meiner Frau. Ich weiß, dass ich sie liebe und sie mich. Kein Mensch kann das in Frage stellen. Wer nun hatte bei der sichtbar fruchtbaren Verbreitung des Evangeliums in Kolosse mitgewirkt? Darauf geht Paulus in unserem Bibeltext in den Versen 7 und 8 näher ein. Er schreibt: So habt ihr's gelesen von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Offensichtlich hatte Epaphras die geistliche Leitung inne. Ist Ihnen auch aufgefallen, wie wertschätzend Paulus von seinem Mitarbeiter spricht? Paulus kritisiert nicht an ihm herum, sondern weiß ihn zu loben. Schließlich ist er sein Mitarbeiter, das heißt, Gott hat sie an dieselbe Arbeit gestellt. Erinnern wir uns daran, dass Jesus seine Jünger, also auch die Apostel, lehrte, wie entscheidend wichtig dem Herrn die Treue seiner Knechte ist. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 24 lesen wir: Wer ist nun der treue und kluge Knecht, den der Herr über seine Leute gesetzt hat, damit er ihnen zur rechten Zeit zu essen gebe? Selig ist der Knecht, den sein Herr, wenn er kommt, das tun sieht. Jesus nennt den untreuen Knecht in seinen Gleichnissen sogar den bösen Knecht. Jesus erklärt uns, dass wir von Gott große Dinge zugetraut bekommen, wenn wir in den kleinen Dingen treu sind. Er ist und bleibt treu, selbst dann, wenn wir untreu sind. Er ist treu und gerecht und vergibt uns. Paulus hat einmal seinem jungen Mitarbeiter Timotheus Folgendes gesagt: Was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das befiehl treuen Menschen an, die tüchtig sind, auch andere zu lehren. Auch Epaphras war solch ein treuer Mitarbeiter im Reich Gottes. Und was tun treue Knechte des Herrn noch? Sie treten unter anderem in Fürbitte für ihre Glaubensgeschwister ein. Hören Sie dazu aus Kolosser 1, den Vers 9. Paulus schreibt: Darum lassen wir auch von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Paulus sagt, wir lassen nicht ab. Das bedeutet, er und seine Mitarbeiter treten beständig, treu, diszipliniert im Gebet dafür ein, dass Christen wachsen und gedeihen. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass sie das empfangen werden, was sie in seinem Namen bitten. Unter dieser Zusage steht diese Fürbitte, denn sie erbittet das, was der Herr gerne geben möchte. Aber hören Sie selbst, was Paulus dazu schreibt. Ich lese noch einmal die zweite Hälfte von Vers 9 und dann weiter die Verse 10 und 11. Wir beten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig lebt, ihm in allen Stücken gefallt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wachst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Für mich ist dieses Gebet des Paulus eines der schönsten in der Heiligen Schrift. Es berührt all die wichtigen Glaubensdinge, die Gott für uns auf dem Herzen hat und, was entscheidend ist, die er uns schon gegeben hat. Oftmals beten Menschen etwa wie folgt: Herr, vergib uns unsere Schuld und reinige uns durch dein Blut. Gib uns deinen Heiligen Geist. Das sind Gebete, die Gott schon längst erfüllt hat. Gott hat uns unsere Übertretungen vergeben. Wir sind durch das Blut Christi gereinigt. Deshalb brauchen wir dafür eigentlich nicht mehr zu bitten, sondern dafür können und sollen wir Gott danken. Beten können wir um Erkenntnis, darum, dass Gott uns Kraft und Weisheit schenkt und dass der Heilige Geist in uns Frucht bringt. Weiter ab Vers 12. Paulus schreibt: Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Das war also eine Aufzählung all dessen, wofür Paulus Gott dankt. Doch gehen wir noch einmal einen Schritt zurück. Um was genau bittet Paulus? Als erstes darum, dass die Kolosser erfüllt werden damit, den Willen Gottes zu erkennen. Erfüllt werden bedeutet, dass ein Gefäß zunehmend gefüllt wird, bis es voll ist. Das geistliche Ziel ist das Zunehmen darin, Gott und seinen Willen kennenzulernen bis zum überlaufenden Maße. Paulus erinnert die Kolosser daran, was sie in Christus haben, und richtet ihren Blick nach vorne zur Fülle, in die Christus sie führen will. Sie brauchen nicht die Supererleuchtung, die ihnen als Gnosis angeboten wird und die in Wirklichkeit eine Irrlehre ist, sondern ihnen gehört die Supererkenntnis, die Epignosis auf Griechisch, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht. Christus lebt schon in den Christen von Kolosse. Paulus bittet, dass nun der Prozess der Heiligung und Veränderung ungehindert fortschreitet, dass sie jeden Tag so leben, wie es ihres Herrn würdig ist, und dass sie ihm nach und nach in allen Stücken gefallen. Wer dem Herrn gefallen wird, läuft nicht Gefahr, Menschen gefallen zu wollen. Drittens bittet Paulus, dass die Frucht zunimmt, dann in jedem guten Werk, und dass sie wachsen in der schon vorhandenen Erkenntnis Gottes. Schließlich erfleht Paulus Stärkung und Entfaltung der herrlichen Macht Gottes im Leben seiner Kinder. Und wofür dankt Paulus? Er dankt für wundervolle Tatsachen im Leben der Christen. Sie haben Erkenntnis und eine Beziehung zu Gott, stückweise Weisheit und Einsicht, Würde und Gerechtigkeit, den Heiligen Geist, Frucht des Geistes, Kraft, gute Werke, Licht, Vergebung und Erlösung. Paulus weiß, das Prinzip heißt Heiligung und Wachstum. Jesus sagte es so: Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Durch Beziehung, Glaube und Vertrauen geschieht Veränderung und Wachstum. Der Heilige Geist in den Christen bringt Frucht und, wie Paulus es im 2. Korintherbrief ausdrückt, wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen von dem Herrn, der der Geist ist. In der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel wird es um die Größe Jesu gehen. Er ist, wie es im Kolosserbrief heißt, das Bild des unsichtbaren Gottes. Christus ist das Haupt. Er steht im Zentrum des Kolosserbriefes. Ich freue mich auf das nächste Mal und hoffe, dass Sie dann auch wieder mit dabei sind. Ein herzliches Gott befohlen und auf Wiederhören.